Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Dagmar Hirche. Die ist Vorständin bei Wege aus der Einsamkeit e.V. Dezember 2007 gründete Dagmar den Verein. Und der Verein fördert und fordert digitale Bildung für Ältere und setzt sich für ein positives Bild des Alters ein. Ein Hauptziel ist es, die Generation 65 plus mit in die digitale Welt zu nehmen. Und gemeinsam mit ungefähr 2 Dutzend Ehrenamtlichen unterstützt Dagmar ältere Menschen beim Umgang mit Smartphones und Tablets, organisiert Online- und Offline-Termine, dass sich Menschen der Generation 65 plus auch in Präsenz kennenlernen. Und Dagmar Hirche erhielt im Laufe der Jahre für ihr außergewöhnliches Engagement, das im Übrigen komplett ehrenamtlich ist, etliche Ehrungen, Nominierungen und Preise. Man kennt sie mittlerweile aus diversen Fernsehsendungen, wie beispielsweise die NDR Talkshow oder auch Sag die Wahrheit. Und Dagmar ist nicht nur für ihren unermüdlichen Einsatz bei einer Integration für Senioren und Seniorinnen in den Digitalisierungsprozess unterwegs, sondern sie ist sehr für ihren wundervollen Humor bekannt. Die Zielgruppe des Vereins nennt Dagmar die Versilberten. Und ihr Motto, wir versilbern das Netz. Mitmachende nennen sie manchmal zudem Senioritas und Seniores. Mittlerweile hat der Verein das 50-jährige Jubiläum gefeiert, vielen, vielen Menschen geholfen, vieles bewegt und auch einige sehr spannende Geschichten zu erzählen. Es gibt 2 Bücher, Wir versilbern das Netz, die Mutmacherin, und Wir versilbern das Netz erscheint also im Februar, also in einer Erweiterung. Und ein Fun Fact zu Dagmar. Dagmar sammelt zusammen mit ihrem Mann alte Schreibmaschinen. Mittlerweile hat sie 70 Stück. Genau. Herzlich willkommen, liebe Dagmar.
Ich freue mich.
Also Dagmar, das musst du uns sagen, 70 Schreibmaschinen. Also, wie kommst du dazu und sind die Schreibmaschinen echt analog oder eine von diesen Olivettis, wo diese Schreibzeile Papier gemacht ist und ein ganzes Dokument umfasst?
Also, mein Mann ist gelernter Schreibmaschinenmechaniker. Das hat er mal vor vielen, vielen Jahren gelernt. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Und er war bei Olivetti beschäftigt.
Aha. Wow. Dann habe ich die richtige Firma dann auch erwähnt.
Er war bei Olivetti beschäftigt und nachdem die Schreibmaschinen ja immer mehr aus den Büros verschwunden sind, sind wir über Flohmärkte gewandert und haben uns dann alte Schreibmaschinen gekauft, die mein Mann dann saniert hat. Und wir haben ganz alte, sind alle schwarz, sind alle noch mit Tippen für die jungen Leute. Schreibmaschinen, da musste man hart auf irgendwelche Tasten drücken. Und da konnte man auch einfach nicht Delete machen, sondern das musste man wegradieren oder überweisen. Also nur für die jüngeren Zuhörer, was ist eine analoge Schreibmaschine?
Und für diejenigen von uns, die schon kennen, das sind die Dinge, mit denen man die Finger blutig geschrieben hat, als man das erste Mal versucht hat, blind zu schreiben.
Genau, das ist das. Und so hat sich daraus eben durch Flohmarktgänge haben wir dann eben viele ganz verrottete alte Schreibmaschinen gefunden, wo mein Mann dann den Ehrgeiz hatte, die zu sanieren. Und die stehen jetzt bei uns in verschiedenen Vitrinen oder im Keller oder wir verleihen sie auch ab und zu mal.
Also, sag mal, total interessant. Aber wir haben festgestellt, auch bei deinem Verein, wenn man dann die ersten Buchstaben nimmt, dann lässt sich das wunderbar auf Wade abkürzen. Und deswegen meine Frage, bist du Wadenbeißerin für die Politik mit dem Verein?
Ja. Kann man ganz klar ja sagen, das bin ich, weil ich immer in die Wunden bohre, wenn ich über Digitalgipfel lese, wie jetzt gerade wieder einer in Berlin stattgefunden hat, und da finden gar nicht, die Zivilbevölkerung findet da gar nicht statt, geschweige denn die Menschen 65 plus. Weil wir in Deutschland mittlerweile dazu neigen, alles zu digitalisieren, aber irgendwie vergessen, die Menschen mitzunehmen. Und wir machen es alles so kompliziert, dass es kaum irgendeiner noch versteht. Und was uns eben auch aufgefallen ist, es wird halt in ganz vielen Ministerien über digitale Bildung gesprochen. Aber die endet meistens bei Menschen 65 plus. Und wenn ich das lese, dann greife ich zu meinem Laptop oder zu meinem Smartphone und schreibe die Ministerien an und sage, digitale Bildung muss bis zum Lebensende ein Thema sein und nicht irgendwie zeitlich begrenzt. Das ist für mich Altersdiskriminierung. Und mein bestes Beispiel für Altersdiskriminierung sind Spiele. Weil dort steht, dieses Spiel darf gespielt werden von Menschen zwischen 3 und 99 Jahre. Eine 100-Jährige darf das Spiel dann nicht mehr spielen.
Gutes Beispiel. Ist sicherlich jedem schon mal aufgefallen. Warum wird da bei 99 da dieser Cut gemacht? Stimmt, jetzt wo du sagst.
Wie ist Weil es eben Spiele sind, die schon sehr alt sind. Und hier sind die Menschen nicht so alt geworden. Ja. Sind eben, da ist man mit 80 verstorben. Aber irgendwie hat die Wirtschaft und die Spieleindustrie und die Politik weiß zwar, dass man jetzt älter wird, aber irgendwie ist das nicht in das Denken, in die Umsetzung mit reingekommen.
Aber beschreib mal, wie ist da die Resonanz? Du sagst, du legst da den Finger in die Wunde, du gehst da an die Entscheidungsträger ran, in Politik, wahrscheinlich auch in der Wirtschaft. Auf welche Resonanz stößt du da? Verstehen das die Leute? Ist das ein Thema, was langsam ankommt? Oder sind wir da noch in einer sehr frühen Phase?
Also ich würde sagen, wir sind in der Mittelphase. Als ich vor 8 Jahren, jetzt sind es ja bald schon 10 Jahre, als ich damit angefangen bin, haben mich alle ganz komisch angeguckt und haben gesagt, was ist denn das für ein Thema? Das hat sich gewandelt. Es gibt auch sehr viele mehr Organisationen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und es ist schon so, dass immer mehr Politiker und auch die Wirtschaft diese Zielgruppe erkennt, denn das ist eine Riesenzielgruppe, dass sie die erkennen und schon das eine oder andere sich verbessert hat. Also es ist nicht mehr so, dass digitale Bildung generell bei Menschen 65 plus aufhört. Also es gibt immer mehr, wo wirklich auch in den Reden, in den Papieren, da ganz oft auch die ältere Generation mit einbezogen wird. Also da hat sich was verändert. Man muss immer wieder darauf hinweisen, wer jetzt den digitalen Gipfel verfolgt hat, der jetzt letzte Woche ja in Berlin stattgefunden hat, da hat die Zivilgesellschaft eigentlich gar nicht stattgefunden. Da frage ich mich immer, für wen wird eigentlich diese digitalen Tools alle entwickelt? Alles für Kenner, alles für die Fachwelt, die Menschen müssen mitgenommen werden.
Das heißt, man muss kundenzentriert arbeiten. Das trainiert man ja rauf und runter für die Digitalisierung. Und eigentlich sind die älteren Menschen auch die Kunden. Ne?
Ja, und es ist eine riesen Zielgruppe. Ich verstehe mal gar nicht, warum Wirtschaft diese Zielgruppe so ein bisschen außen vor nimmt. Wenn man sich die Fernsehsender anguckt, da sind ganz oft junge Leute. Aber wer guckt denn heute noch normal Fernsehen? Doch nicht mit die jüngere Generation, die lässt sich nicht um 20.15 Uhr zum Fernseher treiben, weil da die Tagesschau ist oder um 20 Uhr, sondern die streamen, die gucken sich das an, wann sie Zeit haben und wann sie Lust haben. Es ist eigentlich noch die Generation, die die Zeitung liest und die Fernseh guckt, aber irgendwie werden die gar nicht berücksichtigt in dem Sinne.
Sag mal, also zunächst mal ein Kompliment. Ich finde, dass das ein ganz wichtiges Thema ist und ich bin auch in verschiedenen Reichen gesellschaftlich unterwegs und aktiv und finde, dass das Thema ganz schön hinten runterfällt, weil meine Beobachtung ist folgende. Wir haben vielleicht in der Gesellschaft in den früheren Jahrzehnten ein bisschen den Fehler gemacht, dass man hier und da zu wenig auf die jüngere Gesellschaft oder auf das jüngere Publikum gehört hat. So, jetzt hat man das Gefühl, so in Deutschland immer, wir springen von den einen Extrem zu den anderen, ist alles, was älter ist, ist schlecht. Das ist ja auch dieser Begriff, den ich für sehr problematisch halte, des alten weißen Mannes. Ja, weil ich glaube, man wird Diskriminierung nicht dadurch bekämpfen, indem man wieder eine andere Gruppe diskriminiert. Und da schwingt für mich auch so eine Stigmatisierung mit. Jetzt, wie ist denn deine Erfahrung? Jetzt haben wir viele Jahre über Diversität gesprochen. Haben Menschen auch verstanden, dass auch das Diversität ist, dass man eben gerade bei diesen fancy, super Digitalthemen eben auch die Sichtweise braucht dieser riesigen Gruppe, du hast ja gesagt, und die wird ja nicht kleiner in den nächsten Jahren, der etwas älteren Generation. Was ist da deine Beobachtung?
Also ich glaube, bei Diversität spielt das Thema Alter noch extrem wenig eine Rolle. Dann geht es mehr um Gleichgeschlechtlichkeit, um Frauenpower, um Männerpower, um Anderssein. Aber das Thema Alter nimmt da noch einen relativ geringen Part auf. Aber auch da ist es so, wenn ich mich eben, weil es gibt total tolle Menschen, die sich mit Diversität auseinandersetzen. Und da bin ich eben immer die, die kommt. Und jetzt mittlerweile gucken sie mich auch schon an und sagen immer, ja, wir wissen, das Thema Alter müssen wir auch mit einbeziehen. Aber für mich gehört zu Diversität jeder Mensch, egal in welchem Alter, egal in welche Richtung, egal wo der Mensch herkommt, Diversität bedeutet alle. Und nicht, wir machen dann plötzlich, was du sagst, eine Altersdiskriminierung und sprechen von den alten weißen Männern. Natürlich müssen sich die alten weißen Männer auch etwas anpassen und modernes Denken zu lassen und Digitalisierung zu lassen und Diversität zu lassen. Aber sie alle über einen Kamm zu scheren, dagegen wehre ich mich massiv. Genauso wie ich mich dagegen wehre und auch immer dagegen ankämpfe, dass große Unternehmen, wenn sie entlassen müssen, immer erstmal die ältere Generation entlässt, sie in Altersteilzeit schiebt, wo ich sage, dann fehlt aber die Diversität in dem Unternehmen. Weil nur junge Leute können ein Unternehmen in meinen Augen auch nicht voranbringen.
Sehr, 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 sehr spannend, Dagmar. Du hast gesagt, das ist so die ganzen Leute, die dann auch unterschiedlich sind und unterschiedliche Herkünfte haben. Wo kommst denn du eigentlich her? Wie kamst du auf die Idee mit dem Verein?
Also ich komme ja, dann muss man ganz klar sagen, ich bin einer der Menschen, die eine alleinerziehende Mutter hatte. Meine Mutter hat sich ich werde jetzt 66, die hat sich vor 60 Jahren von meinem Vater getrennt. Und damals war Scheidung und Scheidungskinder war noch was ganz, ganz anderes. Wir sind geächtet worden. Aber für meine Mutter war das Wichtigste unsere Bildung. Er hat gesagt, mit Bildung kommt ihr voran. Wir haben uns von nichts beeinflussen lassen. Daher sage ich immer, Frauenemanzipation gab es bei uns schon vor 60 Jahren in der Familie. Wir sind nämlich drei, meine Schwester, meine Mutter und ich. Und wir sind unseren Weg gegangen. Und das ist für mich auch etwas gewesen. Mein Vater hat meine Mutter verklagt, weil meine Mutter uns auf fortführende Schule geschickt hat. Und mein Vaters Argument war, das hat sie nur gemacht, damit er weiter Unterhalt bezahlen muss. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich gehe da ganz offen mit um. Das war damals so. Und da ist meine Mutter auch stark für eingegriffen worden. Aber ich bin meiner Mutter eben auch sehr dankbar, weil meine Schwester und ich eine gute Ausbildung bekommen haben, trotz Armut, in der wir gelebt haben. Und ich habe dann eben ein Abendstudium gemacht. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht und dann bin ich zur Abendschule gegangen und habe dort mein Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen, wo ich immer sage, es gibt Möglichkeiten. Und damals gab es auch noch nicht so viele Hilfsangebote, wie es heute gibt. Darum werde ich auch immer ziemlich sauer, wenn man sagt, naja, ich hatte ja keine Chance. Ja, wenn ich so gedacht hätte, dann hätte ich damals auch keine Chance gehabt. Wir haben das gemacht, was möglich war und sind unseren Weg gegangen. Und ich war schon sehr früh in Führungsposition, als Frau auch, im Hafen unterwegs. Und da habe ich so meine Erfahrung gemacht und habe mich immer durchgesetzt. Ich habe mich nie davon beeinflussen lassen, eine Frau zu sein und Dinge nicht zu machen. Ich habe immer gesagt, wenn mein Chef sagte, traust du dir zu, die Abteilung zu führen, habe ich gesagt, hier damit mache ich mehr als scheitern, kann ich ja nicht. So und so habe ich meine Karriere gemacht und habe auch Frauen immer gesagt, hey, ihr müsst euch auch was zutrauen. Ich kann nicht immer sagen, ja, das traue ich mir nicht zu, dann kriegt ihr die Chance auch nicht. Macht das und habt keine Angst vor Scheitern. Und ich hatte nie Angst vor Scheitern, weil ich immer gesagt habe, mehr als dass da irgendwas schief geht, kann ja nicht passieren.
So ein guter Grund, einen Verein zu gründen, ne?
Genau, und das wollte ich gerade mal fragen. Was war dann der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, ich will dieses Thema thematisieren und ich gründe diesen Verein? Gab es da ein spezielles Ereignis vielleicht in deinem Leben, wo du gesagt hast, jetzt will ich da was tun, oder hat sich das eher so schrittweise entwickelt?
Nein, also vor 16 Jahren, ich habe das ja nicht alleine gegründet, sondern mit meinen Geschäftspartnern zusammen. Erstmal haben wir uns überlegt, dass sie uns ehrenamtlich engagieren wollen, weil es uns wirtschaftlich recht gut ging. Und dann haben wir uns mal angeguckt, was wollen wir eigentlich machen? Wollen wir was für Kinder tun? Wollen wir was für Behinderte tun? Für die Umwelt? Und damals war ja das Thema demografischer Wandel, kam damals ja so hoch. Und dann haben wir uns mal angeguckt, wie sieht eigentlich die Landschaft aus für alte Menschen? Und dann haben wir festgestellt, es gibt ganz viele Organisationen, aber ganz viel wird das Alter immer reduziert auf Pflegezustand, auf Krankheit und auf das, was die Menschen nicht mehr können. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das mal anders, dann gründen wir einen Verein und werden uns mal um das Image des Alters kümmern. Dass nämlich ganz viele alte Menschen ganz viel noch tolle Sachen können. Und dass die im Grunde auch in der Lage sind, Dinge, wenn sie nicht mehr hundertprozentig funktionieren im Alter, können sie kompensieren durch Erfahrung. Können sie sagen, okay, das ist jetzt so, aber ich mache trotzdem weiter. Und das wollten wir gerne vor 15 Jahren, als wir den Verein gegründet haben, mehr in den Vordergrund stellen. Und da wir aus dem Marketing kamen, haben wir gesagt, wenn das einer kann, dann können wir das vielleicht. Und wir haben gedacht, wir machen das in so ganz kleinem Rahmen. Also wir haben ja nie gedacht, dass dieser Verein mal so groß wird, wie er jetzt ist, oder so bekannt. Groß geworden ist er ja nie, aber bekannt geworden ist er. Und wir haben gedacht, wir machen hier mal was und da mal was. Aber irgendwie haben wir dann da wohl immer die richtige Schraube gefunden, sodass immer mehr Aufmerksamkeit auf unseren Verein kam. Und als wir vor 10 Jahren dann das Thema Digitalisierung für uns entdeckt haben, da war sowieso alles zu Ende.
Dagmar, du nennst die Menschen, die du dann in deinem Verein versuchst zu unterstützen, die Versilberten. Und ich finde das ein wunderschöner Begriff, sehr wertig. Also von Imageberatung besser geht's ja gar nicht. Du hast aber angefangen, Smartphones den Leuten zu erklären. Wie fängt man das an, einem alten Menschen ein Smartphone zu erklären?
Vor 10 Jahren hatten wir keine Ahnung. Wir wussten nur, dass wir das machen müssen. Und dann habe ich mir 6 80-Jährige eingeladen, die keine Ahnung davon hatten. Und die habe ich zu einer Gesprächsrunde eingeladen, zu Kaffee und Kuchen. Und dann kamen die und dann haben die schon die erste Gabel Kuchen gegessen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt kriegt jeder von ihnen mal ein Smartphone von mir in die Hand. Was soll ich damit denn? Damit kann ich gar nicht umgehen. Ich sage, ja, das weiß ich. Aber ich will von Ihnen jetzt lernen, wie ich Ihnen das beibringen kann. Und dann, nach 2 Stücken weiteren Kuchens, war dann das Eis gebrochen. Und dann haben die schon mal gesagt, auf keinen Fall Seminar oder Kurs, ne. Da sind wir früher schon nicht hingegangen, da fangen wir nicht mit 80 an. Und dann haben die gesagt, nenn es doch Gesprächsrunde, du hast uns ja jetzt auch hierher gelockt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Kaffee und Kuchen wird es nicht geben. Und dann haben die 80-Jährigen gesagt, naja, Schwund ist überall, aber wenn wir erstmal gekommen sind, dann hast du uns ja. Und dann haben sie mir gesagt, ein Riesenproblem der Digitalisierung ist die englische Sprache. Machen Sie nichts in englischer Sprache. Und dann habe ich gesagt, ach, Sie meinen dieses Silversurfer. Ja, ja, das ist sowas ganz Schreckliches. Was ist das überhaupt für ein Begriff? Und dann habe ich gesagt, und wenn ich das nenne, wir versilbern das Netz, weil wir sitzen ja alle da und haben alle graue Haare. Das ist cool. Da waren sie begeistert. Und so ist dieses Projekt, wir versilbern das Netz, entstanden. Und daraus habe ich dann gesagt, warum soll ich immer sagen, meine Gäste, Menschen 65 plus, die zu mir kommen, das sind die Versilberten. Weil die bringen wir in die digitale Welt, das sind alles Silversurfer. Da wir aber keinen englischen Begriff nennen, sind es für uns die Versilberten.
Sag mal, was sind denn so die Herausforderungen, die ja ganz offensichtlich sind, die Probleme bereiten? Ich hatte vor kurzem selber in der Familie einen Fall, wo jemand dann beim Arzt war, Facharzt, dann hat man früher eine CD-ROM mit den Bildern bekommen. Jetzt bekommt man da so einen Zettel mit QR-Code und dann muss man sich da einloggen, muss auch noch Dateiformat auswählen. Dann irgendwie kann man es dann schon runterladen, wenn man das richtige Betriebssystem hat. Und das hat mir auch wieder so irgendwie gezeigt, hey, das ist jetzt ein Alltagsthema, es geht um medizinische Versorgung. Und wenn ich da nicht der technische Support wäre, der Familie, dann würde es hier und da auch ein bisschen hackeln. Was sind so die Erfahrungen? Wo hakt es besonders?
Genau das, was du jetzt sagst, das sind die Herausforderungen, wo ich sage, man kann doch nicht einem alten 80-jährigen Mann so einen Zettel in die Hand drücken und sagen, mach mal, aber keine Krankenkasse, keine Stelle kümmert sich um die Bildung, wie sowas überhaupt funktioniert. Man geht einfach davon aus, dass die Menschen das können. Und wir stellen immer mehr fest, es trifft nicht nur die Menschen 65 plus.
Genau.
Aber viel, viel jüngere Menschen sind komplett überfordert mit dieser ganzen Technik. Das heißt, alles, was wir machen, sind ja gute Ideen, sind ja gute Innovationen. Ja. Warum muss man eine CD-ROM haben? Oder warum muss man diese riesen, kennen wir alle noch früher, diese riesen Bildausdrucke, die man vom Radiologen bekommen hat. Und da wusste man gar nicht, wo packt man die denn eigentlich hin? Es ist ja alles ganz schön und gut, dass das alles anders geworden ist. Nur wir gehen einfach davon aus, dass die Menschen wissen, wie das funktioniert. Und das ist ist die große Herausforderung, die ich stelle, dass ich sage, wenn wir alles digitalisieren, dann muss es in jeder Nachbarschaft einen Stammtisch, einen Raum geben, wo Menschen sitzen, die Menschen erklären, wie diese digitale Welt erklärt, wie die funktioniert. Das heißt, wenn ein Patient sowas von einem Facharzt mitbekommt und er weiß gar nicht, was er damit machen soll, dann muss er in seiner Nachbarschaft einen Ort haben, wo er hingehen kann, am besten in den Bürgerämtern. Da muss ein Raum sein, digitale Information. Da geht er da rein und sagt, gucken Sie mal, was ich hier bekommen habe. Ich habe zwar schon ein Smartphone, ich habe aber keine Ahnung, wie das funktioniert. So, das ist ja das, was wir auch immer fordern, dass wir nicht gegen die Digitalisierung sind. Gerade habe ich wieder so einen LinkedIn-Post von mir, einen Kommentar, hat wieder einer geschrieben, ja, wichtig ist ja die Digitalisierung. Habe ich nie bestritten. Aber wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir müssen ihnen erklären, wie das geht. Und wir gehen einfach davon aus, dass jeder alles sofort versteht, dass jeder weiß, wie es funktioniert. Und allein den QR-Code, ich sag mal, bei den 80-Jährigen wissen vielleicht 25%, was ein QR-Code ist. Ja. Ja. Also müssen wir es denen noch erstmal erklären. Und dann ist es auch so, wir haben viele altersarme Menschen. Und zwar nicht nur altersarme Menschen, sondern wir haben viele arme Menschen, die sich zu Hause gar kein WLAN leisten können, die gar kein Smartphone haben. Oder wenn sie ein Smartphone haben, eine Prepaid-Karte für 5 €, damit sie telefonieren können. Wie sollen die sowas alles machen?
Wie sieht's aus, Dagmar, du hast jetzt von den altersarmen Menschen gesprochen. Wie sieht's aus, wenn jetzt die Menschen in Institutionen hineinkommen, sprich Pfleger oder Altersheim oder sowas? Ist die Infrastruktur da oder ist das ähnlich wie bei den Schulen?
Noch schlimmer. Die Schulen sind mittlerweile, die sind ja in den Fokus geraten, durch Corona auch, weil sie gezwungen worden sind, in die digitale Welt einzusteigen. Und in den Schulen ist es ja auch oft so, das liegt ja ganz oft auch an den Schulleitern, wie digital eine Schule wird. Da sind die Lehrer, wie fit sind die selber, die Lehrer? Und in Altenheimen ist es eben eine Katastrophe. Ganz, ganz viele Altenheime, Seniorenpflegeheime, oder auch Pflegeheime allgemein, auch für junge Menschen. Da ist überhaupt keine Infrastruktur vorhanden. Das heißt, wenn die gut sind, dann haben sie vielleicht noch in einem Aufenthaltsraum WLAN. Aber ein alter Mensch, der im Altenheim ist, ist oft gar nicht mehr mobil, kommt gar nicht mehr aus seinem Zimmer raus. Und in den Zimmern, da müssen die Angehörigen, die eh schon Tausende von Euro bezahlen, wird dann gesagt, ja, da können sie sich da ja einen Router einbauen lassen. Dann sollen die sich einen Router einbauen lassen für einen alten Menschen, der da vielleicht noch ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr lebt in dem Altenheim. anstatt zu sagen, jedes Zimmer hat WLAN. Und wenn dort ein alter Mensch einzieht, kann er mit seiner Familie über WhatsApp oder über Videotelefonie teilnehmen. Mein Wunsch ist ja, dass in jedem Zimmer ein Smart TV hängt. Mhm. Und dass dann ein alter Mensch im Grunde im Bett nur sagen muss, ruf meine Tochter an. Mhm. Und dann wählt dieser Smart TV automatisch, weil dieser alte Mensch das gar nicht mehr bedienen kann. Mhm. Und dass man dann auch sagen kann, wenn der nicht mehr aus seinem Zimmer raus kann, dann kann er vielleicht digital an den Veranstaltungen, die in den Aufenthaltsräumen stattfinden, teilnehmen.
Klar, ist ja alles technisch möglich, ne?
Ist alles, aber da sind wir weit von ab. Da muss man sich andere Länder angucken, wie die baltischen Länder oder Finnland oder auch Holland. Da ist Intranet, dass man die Menschen in den Zimmern schon mitnimmt für Veranstaltungen, für Singen, Tanzen, alles. Das wird in die Zimmer übertragen und wenn der Bewohner im Zimmer möchte, dass man ihn sieht, dann können die in den Aufenthaltsräumen auch sagen, hallo Herr Weyer, wie geht's dir denn heute? Das heißt, der wird mitgenommen und wird nicht abgeschoben, Zimmer abgeschlossen und dann kann er da in Ruhe vor sich hin sterben. Ich sage das jetzt mal sehr drastisch.
Ja, naja, das ist sicherlich auch wieder eine Ressourcenfrage, eine Budgetfrage, dass man da einfach nicht bereit ist, auch im Gesamtsystem da das zu investieren.
Aber Philipp, wenn wir Milliarden für Digitalisierung ausgeben,
klar,
dann ist das für mich kein Argument zu sagen, da haben wir jetzt kein Geld für. Weil die Menschen gehören dazu und wir diskriminieren sie digital, wenn wir ihnen gar nicht die Möglichkeit geben, das mitzumachen. Aber auch da liegt es ganz viel auch an den Leitungen.
Ob das priorisiert wird oder eben dann in vielfachen Fällen einfach nicht. Sagen wir, das war jetzt so ein bisschen die Ausstattung. Also wir hatten ja vorhin auch über das Thema Bildung gesprochen. Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der, weiß ich nicht, um die 70, 80 Jahre alt ist, niemanden in der Familie habe, der mir das erklärt, welche Möglichkeiten habe ich denn heute überhaupt, um mich dann da weiterzubilden? Ich würde jetzt spontan noch an die Volkshochschulen denken, wo ich vielleicht dann wieder einen Kurs oder ein Seminar besuchen muss. Aber sind dir denn, welche Möglichkeiten sind dir bekannt, die auf diese Personengruppe abzielen mit Weiterbildung zu diesen Innovations- und Digitalthemen?
Also erstmal, Volkshochschulen sind ganz, ganz wichtig. Aber zu Volkshochschulen gehen die Menschen, die immer schon zur Schulung gegangen sind. Aber die Menschen, die früher nicht zur Volkshochschule gegangen sind, die gehen nicht mit 80, fangen die an, in die Volkshochschule zu gehen. Das muss man einfach so, das ist eine ganz natürliche Sache. Das ist kein Schlechtmachen von Volkshochschulen, sondern das ist dann nicht der richtige Rahmen für diese Menschen. Das ist ja das, was wir fordern, dass es eigentlich in jeder Nachbarschaft, in jedem Quartier, muss es ein Angebot, und zwar ein kostenfreies, die Volkshochschulen kosten. Mhm. Auch wenn es nicht besonders viel Geld ist. Aber warum soll ein 80-Jähriger oder noch älter, ein Mensch, den wir zwingen, mit uns in die digitale Welt zu gehen, warum soll er dafür Geld bezahlen, dass er das kann? Im Grunde sind wir jetzt durch diese digitale Welt, die ja immer mehr voranschreitet, müssen wir kostenfreie Bildungsangebote machen, wenn die Menschen diese digitalen Angebote nutzen will. Ich sage mal, wer Excel, Word, wer das lernen will, der soll dafür bezahlen. Aber um zu wissen, wenn wir bei dem Beispiel dieses QR-Codes für eine Radiologie, wenn das jemand benutzen will, wann er es muss, dann müssen wir ihn kostenfrei schulen, dass er das kann. Ja. Also ich finde immer, da sind so Unterschiede. Die Notwendigkeit, digitale Anwendung nutzen zu können, die muss kostenfrei erfolgen. Wenn ich dann mehr lernen will in die Tiefe, Bildbearbeitung und was weiß ich, was es da alles gibt, PDF-Dateien und Word und Excel. Wenn ich das dann lernen möchte, weil ich Spaß dran habe, weil mich das interessiert, weil ich meine Biografie schreiben will, dann sage ich, muss das nicht mehr irgendwann kostenfrei sein. Aber alles, wo wir die Menschen zu zwingen, 49-Euro-Ticket, gibt es nur digital. Also muss ich doch den Menschen, ich mache im Moment nichts anderes, als in ganz vielen, in unseren Gesprächsrunden zu zeigen, wie man sich dieses digitale 49-Euro-Ticket aufs Smartphone bekommt. Bin ich der öffentliche Nahverkehr?
Genau, also eigentlich wäre es ja dann keine Aufgabe der Politik, sondern eigentlich auch der Firmen, ja, dass zum Beispiel dann eben von der Deutschen Bahn da ein Serviceangebot besteht, wo erklärt wird, wie kriege ich denn dieses Ticket auf mein Handy, auf den Computer, wo auch immer, auf die Uhr, was auch man immer nutzt.
Ja, also die Argumentation ist, das steht ja alles auf unserer Internetseite.
Ja, klar, das ist ja einfach. Genau, bei Bahn stelle ich mir das auch als sehr wichtig vor, ne? Ist ja jetzt auch mittlerweile in diesen zweifachen Authentifizierungsverfahren ein riesiges Thema, Cybersicherheit und PIN-Verfahren. Das ist ja selbst eben, muss auch sagen, man muss sich schon sehr konzentrieren, damit man da keinen Fehler macht, ja.
Oder das nächste Beispiel ist, die Wohnungsgesellschaften sind ja jetzt verpflichtet, ihren Mietern monatlich mitzuteilen, wie viel Strom derjenige verbraucht. Jetzt sind Schreiben überall rausgegangen, dass man das sich digital abholen kann. Wenn man das per Post haben will, muss man dafür extra bezahlen. Das ist eine Diskriminierung. Das geht so nicht.
Geht auch mit ganz existenzieller Geschichte. Ich lebe in einer Stadt, wo es keine Sirenen mehr gibt für den Notfall. Das heißt also, der Notfall findet nur statt über die Warn-Apps. Und man muss erst mal wissen, dass es die gibt, die Warn-Apps. Also nicht nur wissen, wie sie funktionieren, sondern auch erfahren, dass es sie gibt. Und wenn man nicht im Internet unterwegs ist, ist die Frage, wie ist dieser Informationsfluss?
Ich habe so quasi die letzten 2 Monate, habe ich wöchentlich den 8.12. geschult. Wo ich sage, warum wird nicht gesagt, hier haben Sie eine Telefonnummer, hier informieren wir Sie telefonisch, wie das funktioniert. Nee, das überlässt man uns, die das anbieten, dass wir sagen, okay, wir müssen uns jetzt mit dem 8.12., mit diesem Cell-Broadcast, wo ich mich auch frage, was ist das für ein Name? Cell-Broadcast? Das versteht doch kein Mensch. Wer hat sich das wieder ausgedacht? Das soll für die Bevölkerung sein, und wir nennen es Cell-Broadcast.
Ja, würde ich unterschreiben. Und dann ist auch gar keine Frage des Alters. Ich glaube, da verstehen viele andere genauso wenig.
Und da werde ich nicht müde, das immer wieder massiv anzugreifen und zu sagen, das ist an der Bevölkerung vorbei. Hier geht es um ein wichtiges Thema. Und die Regierung nimmt einen Begriff, den kein Mensch versteht.
Ja, das ist in Firmen auch oftmals leider genauso, ja, und dann verstehen es die eigenen Leute nicht. Also ist es sozusagen, wir müssen sozusagen von zwei Richtungen kommen aus deiner Sicht. Einerseits muss man vielleicht diese digitalen Lösungen menschenzentrierter entwickeln und da auch sich angucken, okay, was gibt es für unterschiedliche Nutzergruppen? Ja, das ist ja eigentlich etwas, was man bei jedem digitalen Produkt machen sollte. Und das andere ist aber vielleicht auch eine Bildungsgeschichte, eine Bildungssache. Ich mag den Begriff der Breitenkompetenz sehr, sehr gerne, so abgeleitet vom Breitensport. Wir brauchen ein Sportangebot für alle Menschen, vom Kleinkind bis hoch zur Seniorenturngruppe. Und letztlich geht es auch bei der Bildung. Ich brauche vom Kleinkind bis zur Seniorengruppe Breitenkompetenz. Und auch diese Kultur des lebenslangen Lernen dann nicht abläuft mit 60, 65, 70, sondern weitergeht. Siehst du da Initiativen am Horizont oder sind wir da noch relativ?
Also ich bin sehr hoffnungsvoll, weil als wir vor 10 Jahren angefangen haben, waren wir relativ alleine mit diesem Thema. Es gab Senioren-Computerclubs, aber wenig Menschen, die sich damit beschäftigt haben, wie gehen diese neuen Smartphones, wie nehmen wir Menschen über 70 mit in diese Nutzung der Smartphones rein. Da hat sich wahnsinnig viel getan. Es entwickelt sich immer mehr und immer mehr Kommunen sehen auch die Notwendigkeit der Förderung von solchen Projekten. Also es passiert schon. Ich bin sehr optimistisch. Ich habe jetzt schon gesagt, naja, mal sehen, vielleicht kann ich mich ja in 3, 4 Jahren mit einem ganz anderen Thema beschäftigen und mich aus diesem Thema rausnehmen, weil es eben so viele Angebote gibt, dass wir uns dann um was Neues kümmern können.
Dagmar, du hast jetzt gerade davon gesprochen, also es gibt viele Sachen, die dann auch gefördert werden und so weiter und so fort. Wie finanziert sich dein Verein?
Wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Ich bin zum Beispiel jemand, der auch zu Großfirmen geht und sagt, so, ich mache jetzt eure Arbeit, dafür müsst ihr mir jetzt Geld spenden. Da wird immer sehr direkt und ich muss sagen, das ging auch in den letzten 15 Jahren sehr, sehr gut. Dieses Jahr war es so das erste Mal, dass ich überlegt habe, oh, muss ich an Fördertöpfe des Senats in Hamburg oder der Bundesregierung? Aber, ich war ja am 18.11. in der Talkshow und damit ist unser Problem haben wir wirklich so viele private Spenden auch von Firmen bekommen, dass ich auch nächstes Jahr wieder ohne staatliche Förderung unsere Projekte umsetzen kann.
Heißt, wir arbeiten dann übernächstes Jahr heute im Podcast und rufen auch auf, alle, die dann auch also spenden wollen oder im Rahmen von ihrem Corporate Social Responsibility Programme etwas tun wollen, auf die Internetseite zu gehen von Wege aus der Einsamkeit und zu versuchen zu helfen, dass unsere Gesellschaft auch ein bisschen besser vorankommt.
Was wir eben auch gemacht haben, wir wollen ja nicht in unserer eigenen Blase bleiben. Wir sind ja sofort, als Facebook hochkam, sind wir ja mit unserem Verein auf Facebook gewesen. Als Instagram kam, sind wir auf Instagram gegangen. Wir sind auf Twitter sehr, sehr aktiv. Wir sind auf LinkedIn. Wir waren auf Xing. Da haben wir uns jetzt von verabschiedet. Ich versuche gerade, den Sinn oder den Unsinn von TikTok zu verstehen. Ein Buch mit Siegel für mich. Also wenn irgendein Zuhörer Spaß hat, für uns TikTok zu machen. Ich liebe gerne aus der Hand. Ich habe es bisher noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Aber ich sage immer, und das ist das, was viele Vereine noch nicht machen. Es wird auch immer besser. Da waren die Engländer, die Australier, die waren früher schon auf Facebook. Als ich geguckt habe, welche Vereine zum Thema Alter sind auf Facebook, habe ich so gut wie keine deutschen Vereine getroffen. Aber wahnsinnig viele Engländer, ganz Großbritannien, Holländer, Australier, Neuseeländer, Amerikaner. Dadurch sind wir auch so gut vernetzt, weil ich sehe, was die tun. Und wenn die was Gutes tun, dann sage ich mir, oh, das kann man auch mal machen. Das heißt, ich lasse mich auch sehr viel inspirieren von anderen, die tolle Sachen machen.
So muss das sein, ne? Richtiges Ökosystem, das ihr da aufbaut. Und man lernt voneinander, ist ja auch wieder eine Vorbildfunktion.
Ja.
Ja, Dagmar, wir sind im Fluge unterwegs mit dir. Also gefühlt war das jetzt irgendwie so 10 Minuten, wo wir gesprochen haben, aber wir sind schon so Richtung Podcast-Ende und da haben wir auch für dich unsere 2 Abschlussfragen, die wir gerne stellen wollen. Erste Frage kommt von mir, zweite Frage von Anne. Und ich würde gern von dir wissen, so ganz allgemein und überhaupt, was sind denn für dich die 3 Themen, die in nächster Zeit oberste Priorität haben werden?
Umwelt. Ganz klar, Klimaschutz, Umwelt, wie gehen wir da vernünftig mit um und nehmen auch alle wieder mit? Aber gut, wie schaffen wir das, dass Menschen weiter würdig leben können, wohnen können und leben können? Und wie nehmen wir alle mit in die Digitalisierung?
Oh, super. Sag mal, ich komme mit der allerletzten Frage. Und das wäre 3 Sachen, die du empfehlen könntest, dass man für die Zukunft lernen soll. Für Versilberte oder auch für uns noch nicht Versilberten.
Zuerst absolut wichtig, den Moment zu genießen. Nicht zu sagen, mache ich später. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dieses Jahr ist mein Mann schwerst erkrankt. Es ist ein Pflegefall. Und dann merkt man, wie schnell die Welt sich verändert, auf ganz andere Beine gestellt wird. Das heißt, den Augenblick genießen. Ganz wichtig und bewusst wahrnehmen, das Thema Gesundheit viel mehr zu wertschätzen, als man das sonst so hinnimmt. Das ist so eine allgemeine Sache, ja, man ist ja gesund. Das kann sich leider ganz schnell ändern. Und dann positiv in die Zukunft gucken. Wenn man negativ in die Zukunft guckt, dann wird sie auch nicht besser. Man fühlt sich aber besser, wenn man positiv in die Zukunft guckt.
Da freuen wir uns immer sehr, denn wir sehen uns natürlich auch als ein Podcast der positiven Energie und der Lebensfreude und des positiven Denkens. Insofern ganz, ganz lieben Dank, liebe Dagmar, für deine wertvollen Ausführungen und auch für dein Engagement. Wie gesagt, wir werden für unsere Zuhörer das Spendenkonto einblenden oder in den Podcast-Text. War eine große Freude, mit dir zu sprechen und ganz toll, was wir von dir lernen durften heute.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank für euer Interesse.
Also liebe Dagmar, auch herzlichen Dank von mir. Das war heute das Gespräch mit der Frau, die die Schreibmaschinen liebt und die für die Versilberten sich total einsetzt und positiv in die Zukunft schaut, egal was dann auch los ist. Das war das Gespräch mit Dagmar Hirche, Vorständin bei Wege aus der Einsamkeit. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jemanden kennen, der ebenso spannend ist wie unsere Dagmar heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast@i40.de und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast können Sie verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut. Und diejenigen, die öfters mal dabei sind, die wissen es ja, Philipp und ich machen wieder Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koag.